Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Mike Check, Unternehmer Jam Session Folge 45. Ich bin noch immer am Sporten, ich bin am Mike hängen geblieben wie Jordan. Mit dieser Line angelehnt an Max Herre, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und wir hängen hier noch relaxed am Dresen, als wäre der erste Real Talk mit Jörg Meyer nicht schon derbe gewesen. Und das ist eine Line angelehnt an Nico Suave aus seinem Track Barkeeper 2 und ihr kommt heute in den Genuss des zweiten Teils des Real Talks mit Jörg Meyer. Und für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben, vergangenen Freitag, zum einen schämt euch, zum zweiten unbedingt nachholen, sobald ihr diesen Teil hier gehört habt. Und zum dritten möchte ich euch ganz kurz abholen, wo wir im ersten Teil ausgestiegen sind, nachdem uns Jörg ausführlich seinen unternehmerischen Werdegang dargestellt hat, sind wir mit der Frage ausgestiegen, ob es denn wirklich immer so sein muss, dass tatsächlich gastronomische Konzepte multipliziert werden müssen oder ob es auch nicht viel charmanter ist, dass ein Konzept einfach mal nur an einer Stelle sozusagen dafür steht, wofür es steht. Und das leitet so ein bisschen dann auf die Frage drauf hinaus, was so Jörg in der Zukunft vorhat, ob er sich denn selber vorstellen kann, eins seiner Babys oder ehemaligen Babys zu multiplizieren. Darüber hinaus erwartet euch ein bunter Cocktail aus wirklich wunderschönen, witzigen, coolen Anekdoten, sehr verrückten, skurrilen Marketingideen von Jörg und er erläutert uns mit wirklich viel, viel Leidenschaft, wie er es denn tatsächlich geschafft hat, das Le Lion und den Basil Smash zu weltweiten Ruhm zu verhelfen. Also freut euch nochmal auf gut eine Stunde Real Talk mit Jörg. Es wird wahnsinnig unterhaltsam und danach hören wir uns dann im Outro nochmal ganz kurz wieder.
Und ich bin sehr froh, dass ich operationsmäßig im Moment nur noch eine Bar mache. Es liegt aber auch daran, dass ich habe eine GmbH, mit der wir Spiritosen importieren, da gibt es 1000 Themen. Ich habe eine GmbH, mit der wir jetzt diesen Dings nach Hause schicken, den Alkohol, wo wir eigentlich viel mehr Zeit haben müssen für Content und so weiter. Da gibt es 1000 Themen. Ich habe noch ein paar andere Hobbys. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt gar nichts anderes machen will, wir schon noch zwei andere Läden machen. Aber ich muss im Moment auch erstmal ein bisschen sortieren. Das mache ich auch. Ich habe ein paar Sachen abgegeben. Ich hatte mal so eine Beteiligung an so einem, es war eigentlich so als Beratung und dann wurde daraus so eine kleine OHG, ist eine interessante Unternehmensform, habe ich kennengelernt. QQ, das war so ein Frucht, das war aus dem Lebensmittelbereich so eine Firma, die hat so ein Startup gemacht. Die wollten ein Startup machen und das war auch alles, das war so ein Fruchtpüree aus Kakaofrüchten, sehr, sehr exotischer Geschmack. Es war so eine Cocktail, oder ist eine Cocktail, weil es gibt es immer noch, ich bin aber zum Beispiel ausgestiegen jetzt, das habe ich verkauft. Ich bin gerade so ein bisschen am Sortieren und habe jetzt so relativ, ich habe jetzt ein paar Sachen weggestrippt, zum Beispiel Berliner Bahnhof macht Rainer jetzt alleine und also das ist auch alles super, das war auch gewollt so, also hat jetzt einen neuen Partner wahrscheinlich, aber das ist auch alles richtig so, nur ich musste mal ein bisschen sortieren nach den ganzen Trouble hier.
Sind das eigentlich lange Entscheidungsprozesse von dir, weil es klingt ja jetzt danach, jetzt völlig wertfrei gesagt, dass du, wenn du an irgendeinen Punkt kommst, wo du für dich sagst, es macht keinen Sinn mehr, ja, dass du es dann einfach konsequent abgibst. Immer. Ist ja, glaube ich, auch eine wichtige Fähigkeit,
ja, darf die man als Unternehmer braucht. Eigentlich kannst du mich damit natürlich ausspielen. Verkaufe mal, dann will man ja die Scheiße loswerden, weißt du?
Nee, deswegen sagt er.
Also als kleiner Witz, wenn du jetzt mein Geschäftspartner wärst, sagst, wenn Meier so lange nervt, dann hört er sofort auch ein bisschen los.
Klar, nee, aber ist ja schon eine wichtige unternehmerische Eigenschaft, würde ich auch sagen, ja, dass man Dinge dann auch einfach mal konsequent abschließt, abgibt.
Ja, aber das ist auch ganz lustig, das habe ich auch gelernt, das habe ich lustigerweise auch relativ früh gelernt, zum Beispiel mit dem Verkauf von unserem Restaurant. Also das war ja meine erste Selbstständigkeit und da war auch, also wie gesagt, da habe ich echt viel gearbeitet. Da war ich auch noch nicht, also ich habe meine Frau dann später kennengelernt und dann, aber da hatten wir noch keine Kinder und so. Und zum Abschluss sozusagen haben wir auch da geheiratet in der neuen Location, dann ja, haben wir es auch verkauft. Okay. Es war alles cool da, aber wie gesagt, es war einfach noch eine Zeit, wo ich noch nicht wirklich so, ich sag mal, für Familie Zeit brauchte. Ich bin aufgestanden, bin zur Arbeit gefahren und war dann ab und zu mal saufen mit Freunden oder Personal. Also das war der, also ich fand's geil. Also ich möchte nichts bereuen davon. Also ich
mag deine Frau wahrscheinlich weniger.
Nee, das war ja danach. Und meine Frau ist auch nicht traurigen Kindern. So.
Okay.
Wir haben am Anfang viel zusammen gefeiert, deswegen haben wir es kennengelernt. Auf jeden Fall, mag dem einen oder anderen vielleicht Mental Coach heute ein bisschen wenig erscheinen von dem Personal Journey oder so. Ich fand's mega. Und das war halt einfach super viel Arbeit, aber auch natürlich viel Herzblut. Und das war lustig zu verstehen, weil Rainer einfach sagte, wollen wir es verkaufen? Weil er hatte plötzlich Gespräche mit seinen ehemaligen Partnern, die suchten ein neues Restaurant und irgendwie fing das über die an. Und dann kam er einfach auf mich zu und dann dachte ich so, weil eigentlich war, wie gesagt, ich hatte 7 Jahre echt viel gearbeitet und viel Herzblut natürlich auch so. Wir haben da auch echt was in dieser kleinen Welt. Das war schon cool, auch mit diesen Kochsalons, war das, wie gesagt, plötzlich so Fernsehköche aus allen. Das war so, es hatte auch so eine gewisse Bedeutung so. Und irgendwie war es lustig, einfach mal zu verstehen, vielleicht auch so einen Unterschied zu so einem, das kennst du natürlich, wenn du aus einem Familienbetrieb kommst, das ist indiskutabel.
Also, zu verkaufen.
Das will ich verkaufen. Bist du irre? Hä? So, und es war schon lustig zu verstehen, zu sagen, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht einfach mal von Vollgas auf Null, also verkaufen und dann was Neues machen? Warum nicht? Und das war ein interessanter Break einfach, weil, also wir hatten vorher auch schon dieses Filmriss verkauft, das war eher, weil wir es loswerden wollten. Und Atlas war wirklich ein Herzensprojekt. Da haben wir sehr viel Herzblut und Leidenschaft und so reingesteckt. Und das war dann einfach interessant, wirklich, das war jetzt auch kein Druck, aber einfach sich zu überlegen und zu sagen, ja stimmt, machen wir jetzt. Und seitdem kann ich das. Also ich würde dir auch das Le Lion verkaufen. Habt ihr das gehört? Es ist nur die Frage des Preises. Nein, also weil wenn man das zu Ende denkt, und klar, also wenn du das hier haben willst, komme nicht mit wenig Geld. So, weil das geht nicht. Weil das ist wirklich viel Herzblut und das ist viel Marke und da ist viel Geschichte drin. Und ich will es auch nicht verkaufen, eigentlich. Also das ist überhaupt nicht mein Plan, weil wir planen gerade wieder Verträge verlängern und die nächsten 15 Jahre und. Ich will damit nur sagen, andererseits, es geht darum, diesen Anfangsgedanken, sich sein eigenes Gefängnis bauen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen musst du auch eigentlich mit einer Gehirnhälfte ganz hinten links, musst du immer nochmal auch offen bleiben und sagen, wer weiß denn, wer fragt.
Ja.
Ich glaube, das
hast du auch im Podcast bei SIP gesagt, dass bei der Entwicklung von Geschäftsideen sollte man sich ruhig trauen, auch immer mal direkt den Exit mit einzubeziehen.
Habe ich dadurch gelernt. Wie gesagt, habe ich jetzt tatsächlich beim Le Lion noch nicht so wirklich geplant. Da waren wir noch ein bisschen, aber mittlerweile würde ich eine Firma ganz klar so bauen, ne, dass ich mir auch, und dann musst du dir auch einfach ganz klar mal überlegen, also es sind natürlich einfach Erfahrungen, wie gesagt, wir haben jetzt mehrere GmbHs gemacht, mehrere verschiedene Bereiche gebaut, wo du einfach merkst, das sind ja so ganz viele Kleinigkeiten, weißt du, wie viel willst du da zum Beispiel in so eine GmbH oder in so eine Firma, eine Kapitalgesellschaft reinlegen an deinen persönlichen Verstrickungen, Verpflichtungen, sei es jetzt mit deinen Gehältern, mit irgendwelchen, ganz lustiges Thema bei der Buchhaltung, Gesellschafterkonten und so. Mhm. Oder willst du es gleich jeden Tag einfach clean halten, damit du eigentlich morgen sagen kannst, willst du haben? Hier ist die Firma ganz sauber, kannst Firma haben. Also bin ich noch nicht, aber bei den neuen Sachen machen wir das schon ein bisschen so. Ne?
Ein Share-Deal.
Ja, nee, weil, also du, ne, ist ja, das sind ja so und klar, und das Interessante ist natürlich, wenn du Gastronomie länger betreibst und natürlich auch viel Erfahrung mitbringst, also du würdest das heute natürlich sehr anders stricken, als du das jetzt gemacht hast. Ne? Also wenn du in einer perfekten Welt, das hat sicherlich, also das ist keine Empfehlung für jemand, der seinen ersten Laden macht, aber wenn mir jetzt jemand irgendeinen Laden um die Ecke hängt, keine Ahnung, die junge Dame, die wir eben ungetroffen haben, macht ja hier in der Innenstadt PR und kennt viele, die hat auch ein paar sehr lukrative Gastronomieflächen, das sind aber natürlich High Volume, also da gibst du richtig Geld aus. So, wenn du dich für sowas entscheidest, würde ich das natürlich ganz anders stricken. Ne? da würde ich zusehen, dass ich zum Beispiel auch mit diesem Steuerthematik und so, die Betreiberfirma, die ich halten würde, wenn sich der Aufwand lohnt und die Buchhaltung von den Umsätzen, würde natürlich keine Inhalte haben, ne? Also die Mietung der Verträge und all das, der Innenausbau, das liegt woanders. Weil wenn mir einer auf den Sack geht, dann lasse ich die Platte gehen. Also ehrenvoll, nicht irgendwelche Leute auf Geld, aber dann kann ich auch sagen, pff, oder wie auch immer. Also ich würde es schon, wenn sich der Umsatz lohnt, wie gesagt, bitte nicht sowas machen, wenn man seine erste Bar baut und irgendwie mit 400, 500, 600.000 Jahresumsatz rechnet. Aber wenn das große Objekte sind, würde ich es anders bauen.
Ja, du hattest gerade gesagt, und das war auch einer der Punkte, weswegen ich mit Jan-Peter Wolf so oft über dich gesprochen habe in der letzten Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, weil wir da auch über Übernahmen gesprochen haben in der Gastronomie. Und du hast gerade gesagt, ja, direkt immer die betriebliche Auswertung sauber halten, damit halt alles direkt fertig ist für den Verkauf.
So viel zur Praxis bin ich auch nicht. Also ich muss noch mal, bei ein, zwei, vier muss ich nochmal nachholen, aber grundsätzlich.
Nee, aber ich bin da auch drauf gekommen, weil ich berate auch oft Menschen, die halt einen Betrieb übernehmen wollen in der Finanzierung. Also ich berate sie in der Finanzierung bei der Übernahme und erlebe ganz oft, wie schlecht vorbereitet Verkäufer sind.
Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe immer noch, ich muss jetzt dringend zum Beispiel hier meinen Jahresabschluss 22 machen, habe ich noch nicht.
Ja, aber du willst ja jetzt auch gerade.
Genau, ich will nicht verkaufen. Das ist sicherlich, wenn du da hingehst.
Also nicht aktuell verkaufen.
Es ist immer besser natürlich, das zu machen, weil du bist ja immer auch, was ja immer schwierig ist, gerade das Thema Finanzierung.
Ja.
So Geld, je nachdem, was man gerade im Kopf hat, kann man plötzlich mal immer denken, oh, hier vielleicht nochmal 50.000, ich will das noch schnell machen. Dann ist natürlich sehr hilfreich, wenn das alles immer gepflegt ist und möglichst auch sauber, ohne die ewige Opos-Liste und so. Weil dann kannst du natürlich auch schneller Geld versuchen, mal zu beantragen.
Ja.
Das ist ganz klar.
Ja. Wir haben uns dann gefragt, weil es gibt ja total viele Checklisten, darauf musst du achten, wenn du einen Betrieb übernehmen willst. Mhm. Aber kennst du eine Checkliste quasi für Menschen, die einen Betrieb abgeben wollen?
Nee.
Worauf man da achten sollte.
Nee,
und dann habe ich nämlich gesagt,
ich glaube, es ist Erfahrung. Also, und ich glaube auch wirklich, klar, also Checklisten machen ja Sinn. Also, weil du kannst natürlich immer was mit aufschreiben, was du vielleicht sonst nicht bedacht hättest. Aber es ist natürlich auch immer ein Individuum. Also, ich glaube, eine Checkliste, wenn sie gut ist, macht auf jeden Fall Sinn. Man kann ja mal durchfliegen, bevor man was vergessen hat.
Ja, definitiv.
Aber du hast natürlich immer, ist immer eine individuelle Gestaltung. Weil du ja in der Regel hast du ja, haben wir auch in dem Podcast schon besprochen, du hast ja meist eine Dreier-Vierer-Konstellation. Also es gibt ja nicht nur dich als Verkäufer und den anderen als Käufer, sondern dann gibt es ja meistens noch einen Vermieter oder Vermieterin.
Genau, ja.
Und dann gibt es irgendwie vielleicht noch jemand, der Geld gibt, eine Bank oder Finanzierung oder. Und oder andere Partner, die finanzieren. Und damit bist du ja schon mit mehreren Leuten im Boot und dann wird das meist ein bisschen komplizierter. Also du kannst es ja gar nicht alles selber. Also in den seltenen, wie gesagt, beim Landgasthof in Niedersachsen, da ist die Sache ganz einfach. Ne? Also wenn das dein eigener ist, kannst du euch verkaufen und suchst dir einen Käufer und sagst, her mit der Kohle, hier ist der Laden.
Ja, aber es sind so Kleinigkeiten, wie du auch gerade genannt hast, die, glaube ich, für dich selbstverständlich sind, ne, mit dieser mehreren Konstellationen, die es da gibt. Thema Vermieter haben ganz viele gar nicht auf dem Schirm.
Also da
werden Verkaufsgespräche geführt und es ist gar nicht geklärt. Also der Vermieter ist überhaupt nicht involviert, gar nicht klar, ob der Mietvertrag verlängert wird.
Das ist ja dieses große Elend. Ich weiß gar nicht. Also man kriegt das ja viel mit, gerade wenn Kollegen ihre ersten Läden übernehmen oder so. Dann gibt es ja dieses Mysterium Abstand oder irgendwelche komischen Werte und dann, wir haben so, wo du sagst, also ich habe das ja selber auch schon, weil ab und zu, manchmal gibt es so, habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber manchmal gucke ich mir Objekte an, weil ich merke, da ist was frei und dann fragt man mal an, weil man denkt, mal gucken, was hier so, vielleicht die Lage ganz interessant und so, mal gucken. Und dann hat man ja so Gespräche mit den Verkäufern, die dann irgendwas auch erstmal mit einem Abstand dir erklären und so. Und ja, das sind so, wo du sagst, ja, aber also nur zum Verständnis, ne, muss erstmal klar sein, ob das überhaupt, also A, selbst wenn ich fürs Inventar bezahle, also Sachen, die die Person eingebaut hat, müsste ich ja vielleicht nochmal kurz im Mietvertrag gucken, ob sie ihr überhaupt gehören.
Ja.
Könnte ja auch eine Pacht sein oder was ganz anderes. Und also, wie lange läuft noch der Mietvertrag und so. Ne? Das sind ja ganz viele, und das, ich glaube, das vergessen ganz viele. Also das ist so, also ich glaube, was man lernt oder was man lernen sollte, ist, dass dir als Mieter erstmal relativ wenig gehört.
Ja,
also,
definitiv.
So, und wenn du jetzt, ne, verständlich, du bist jung, oder vielleicht hast irgendwie Angst vor, du hast Bindungsängste? Nein, ich will nur sagen, du machst zum Beispiel einen 5-Jahres-Mietvertrag, was für eine Gastronomie ja eigentlich wenig ist.
Ja.
Aber klar, wenn du so ein Konzept hast, wo du sagst, komm, wir haben hier eine coole Location, ich will mal gucken und ich brette, das war eine alte Kneipe, ich muss ein bisschen Farbe ranmachen und dann habe ich noch dann, also ich sag mal, du investierst da irgendwie 10.000, 20.000 Euro oder so. Sehr unwahrscheinlich, weil sehr wenig Geld wäre für eine Gastronomie. Aber es gibt ja nach wie vor, das ist ja auch das Tolle an der Gastronomie, dass es immer wieder solche Objekte gibt, wo Leute mit wenig Geld anfangen, Rock'n'Roll-mäßig und es voll ist und dann auch richtig viel Geld verdient wird oder Geld verdient wird und sich das dann erholt. Du musst halt immer dann einfach wissen, du hast wenig. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel für 5 Jahre einen Laden super erfolgreich machst oder eine Ecke, naja, wenn dein Mietvertrag halt nicht hergibt, dass du von deiner Seite nochmal verlängern kannst, dann kannst du dich darauf einstellen, dass du nach 5 Jahren die doppelte Miete zahlst oder was auch immer. Also vielleicht nicht mehr doppelt, aber
ja.
Weil ich meine, es sei denn, du hast den Vorteil, dass das irgend so eine, keine Ahnung, Investmentfonds aus Papua-Neuguinea, die ab und zu mal eine E-Mail schicken, die den Mietvertrag halten und keiner hat mitgekriegt, dass die Ecke richtig abgeht und sagt, naja, kannst verlängern.
Ja.
Aber wenn das jemand gehört, der da um die Ecke wohnt und denkt, ah, das ist jeden Abend voll, der will verlängern, geil, kostet richtig.
Ja, aber eigentlich wollten wir dich ja überreden, ob du nicht mal so eine Checkliste schreiben kannst für Verkäufer.
Oha, muss halt über sehr viele Dinge nachdenken, ne? Ja, muss man auch drüber nachdenken. Also weil, wie gesagt, da kommen ja viele Themen rein. Es hat einfach auch sehr viel mit der, das fängt ja an mit irgendwelchen strukturellen Dingen. Wie willst du gründen? Wie, was kaufst du? Ist es eine GmbH? Ist es eine Einzelunternehmung? Das gibt ja sehr interessante Sachen. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das finde ich immer so die Horrorgeschichte. Ich glaube sehr sicher, dass ich es öffentlich erzählen darf, weil er hat es selber öffentlich mal erzählt. Das ist ein bisschen länger her. Ken Steinbach aus Düsseldorf betreibt die Bar Mojitos.
Habe ich schon mal gehört.
Ich habe ihn lange nicht mehr getroffen, aber früher war das so. So, und der hat dieses Objekt übernommen. Ich weiß nicht genau die Konstellation. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass der Vorbesitzer kurzfristig einige längerfristig bei ihm arbeitende, also so Langzeitarbeitnehmer, die 10, 15 Jahre waren, die hat er gekündigt, ja. Und die haben irgendwie da, ja, so, und dann haben die im Nachhinein kennt als neuen Betreiber auf Wiedereinstellung verklagt. Und haben Recht bekommen. Es gibt irgendwie so ein Gesetz, dass du, wenn du den, das Objekt oder, ich weiß nicht genau, wie der Mantel war, wie, weil die Firma offiziell so weiterlief. Also auf jeden Fall, es war ein
Einzelunternehmen,
er musste sie übernehmen und es war aber eigentlich anders verkauft. Und ich glaube, er hat dann, also muss man sich vorstellen, so als junger Gründer deinen ersten Laden, ich glaube, er musste 300.000, vielleicht ob es noch Mark waren, ob es vor der Euro. Aber das ist natürlich ein Genickschuss, ne? Da hat der dann, du hast dann 10 Jahre deiner Selbstständigkeit oder 8 dafür abgearbeitet, weil du diese Scheiße nicht auf dem Schirm hattest. Weil, ich meine, eine kleine Bar wirft ja nicht jeden Monat 20.000 ab. Also der hat ewig lange daran gearbeitet, weil er das nicht wusste. Dass du dann eventuell die ehemaligen Mitarbeiter noch mitbezahlen musst. Und da gibt es, glaube ich, viele solcher Fälle. Es sind sehr individuelle, glaube ich, Problemchen. Das Gleiche ist ja, was viele ja nicht auf dem Zettel haben, eine Konzession ist Raum- und personengebunden. Also die Erlaubnis, diesen Raum Gaststätten rechtlich zu benutzen, bewirten. Und viele gehen ja einfach davon aus und klar wird es ja oft auch in den meisten Fällen so gemacht, wenn man keine großen Änderungen am Objekt vornimmt, außer Farbe und irgendwie eine Trockenbauwand oder so, dass man sagt, ja, wenn da vorher die und die Form der Gastronomie drin war, kannst du das so weitermachen. Also A, muss man, das ist jetzt meist in der Stadt nicht so schlimm, also die Konzession kannst du nicht kaufen. Das denken ja, dass viele sagen, ja, der hat mir die Konzession verkauft. Und du sagst, das ist interessant. Ja. Das geht nicht. Das ist physisch nicht möglich. Also auch technisch nicht, vertragsrechtlich nicht. Du musst es einmal neu beantragen, das heißt, du musst es einmal auch neu bezahlen. Du bezahlst ja eine Konzession pro Quadratmeter. Ich weiß gar nicht, was in Hamburg ist, so ein Laden hier, was hat ja vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Euro gekostet oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber muss man ja erstmal auf dem Zettel haben, sind ja auch nochmal 5.000, 6.000 mehr. Ist jetzt kein Beinbruch, aber ist natürlich auch Geld. Und die Frage ist, ob du es kriegst. Weil neues Amt, neue, keine Ahnung, politische Ausrichtung, irgendjemand, der da sagt, nö, und na, gab schon so viele Beschwerden und so, so eine Nachtgastronomie, am besten nicht mehr, Nachbarn oder so. Also du hast kein Anrecht, dass du es, also du kannst natürlich parallel immer mit dem Amt schon mal vorsprechen, schon mal voranfragen und so, das kann man natürlich versuchen, ist auch hinfragen, aber ich will nur sagen, du kannst auch Pech haben, ne? Es gibt auch Geschichten, absolut. Dass du du kaufst, übernimmst, alles ist chico und dann sagt das Amt, ja, aber hier nicht mehr. Also das mit nachts kannst du vergessen. Wie wär's mit dem Tageskaffee? Du, so schlecht.
Ja, also es gibt viele Fallstricke.
Ja, auf jeden Fall.
Bei Übernahmen, wobei eigentlich sagt man immer so, jetzt aus Finanzierungssicht wieder gesprochen, kann es ja sehr, sehr dankbar sein, weil wir hatten ja schon vorhin das Thema, Banker mögen es sehr, wenn sie auf Zahlen aufbauen können und das ist ja bei einer Übernahme nun mal grundsätzlich so. Aber trotzdem werden da so viele Fehler gemacht, also auch gerade von Verkäuferseite. Das finde ich also umso erschreckender, vor allem wenn er den Laden ja wirklich verkaufen möchte. Also wie fahrlässig man da damit umgehen kann, dass mitten im Finanzierungsprozess auf einmal der Kauf, hatte ich jetzt einen Fall, der Kaufpreis geändert werden sollte. Das ist der
Klassiker, Steuer vergessen.
Richtig, genau.
Das ist der Klassiker. Habe ich hier auf der Straße einen.
Aber wie kann man das denn vergessen?
Dass naja, man Kaufpreis, wenn, das mit der Steuer nicht, wenn du das dein Unternehmerleben lang nicht so mit der Steuer verstanden hast, dann ja, da auch nicht.
Das ist Wahnsinn, ne? Und dann immer das
naja, Jahr. Da gibt es ja aber nochmal so Sondergesetze, ne? Wenn du darfst ja einmal im Leben deine Unternehmung steuervergünstigt übertragen oder. Also ja, auch da könnte man sich ja,
aber, ja, klar, ja nicht aber umsonst. Dann geht es immer, komm, zahl was unter der Hand und so weiter und so fort. Ja, aber
das ist ja Quatsch.
Ja. Also wenn du mal irgendwie Zeit hast, aber ich glaube, du hast keine Zeit.
Ja, ich glaube, das Thema ist extrem komplex. Ja. Und die Gefahr ist natürlich bei so einer Checkliste, das ist ja das Schlimme, dass Leute denken, wieso, ich habe doch die Checkliste abgegeben, wo du sagst, ja, aber
ja, ein bisschen bei dir war das ja ganz, trotzdem
ja, das ist aber schwierig dann. So, ja, aber also vielleicht ist es interessant auf jeden Fall, aber wie gesagt, im Moment habe ich jetzt als Bar ja das Lenoir, ich möchte es nicht verkaufen. Es sei denn jemand, wie gesagt, man muss mit hinten links immer kurz offen, open-minded bleiben. Wer weiß, wer fragt. Aber, weil dann macht man einfach was Neues. Weil wenn du dann sagst, okay, dann vielleicht doch, wenn einer wirklich sagt, hier sind die geforderten großen Summen und wir machen das alles und wir so geil, okay. Vielleicht ist dann auch mal, dann sagst du einfach, hätte ich nicht mit gerechnet, aber jetzt mache ich mal ganz anders. Jetzt, keine Ahnung, bauen wir einen riesen Jazzclub oder nee, Jazz ist zu aufwendig, das verdient man kein Geld mit, aber
ja, also,
habe ich eben schon erzählt. Ja, ja. Schon ein paar Mal versucht. Irgendwie sowas, worauf man Bock hat oder man macht einfach nicht, worauf man Bock hat, sondern man richtig viel Geld verdienen kann, auch ganz geil. Weiß nicht, man wird ja älter. Ja,
aber könntest du dir was vorstellen, außerhalb der Gastronomie zu machen? Oder?
Ich weiß es nicht. Ich finde, weil man, wie gesagt, ich finde es, einerseits, wenn man über Gastronomie nachdenkt, gibt es zwei, drei ganz interessante Strömung, wo man manchmal auch denkt, also zum einen, wie gesagt, das Thema Personal haben ja inwiefern alle, ich sehe es allerdings jetzt nicht so als, ich habe jetzt keine Leute zum Arbeiten, das ist glaube ich ein temporäres Problem, ich sehe eher so diesen mentalen Change, was wir eben kurz besprochen haben, bei sowohl Leuten, Arbeitnehmern, wird man noch Leute finden, die richtig Bock haben auf Gastronomie, als auch bei Gästen, so wie es überhaupt das Verständnis von, wird es, weil wir verändern uns ja, ist ja auch in Ordnung. Neue Leute haben neue Erlebnisse und entwickeln eine andere Kultur. Vielleicht ist das irgendwann gar nicht mehr so gefragt, was ich so geil finde. Vielleicht ist das völlig Hanebüchen jetzt schon. Meine Hoffnung ist da ein bisschen, dass ich glaube, dass sowas ein großes Luxusprodukt wird, wenn es gut ist und deswegen bin ich dann noch für einen kleinen Laden entspannt. So. Das habe ich gefahren verloren, warte, worüber wir reden.
Ob du dir vorstellen kannst, was außerhalb der Gastronomie
ist. Ach genau, Entschuldigung, danke. Und das andere, was ich sehr interessant finde, ist, oder was ich eine Gefahr finde tatsächlich, ist ja, also dass Alkohol mittlerweile ja sehr stark gebannt wird. Es wird ja immer stärker, Werbeverbote und. Und da wird interessant, wo sich das so, also im Moment dreht sich ja mein ganzes Unternehmerleben mit vielen, mit mehreren Firmen um Alkohol. Ich liebe dich. Ich finde tatsächlich, also ich finde es ganz interessant, weil, also wenn man das lange zurückdenkt, ich finde es voll geil, eine Droge zu verkaufen, also eine legale.
Ja.
Und ich finde es sehr interessant, Zuckerbrot und Peitsche mit einer Droge, also legal und kontrolliert, weil ich glaube, hier wird sehr viel Alkohol getrunken, aber wir tun auch sehr viel dafür, dass Leute einen kontrollierten Umgang damit haben und dass das sehr, aber es wird ja oft missverstanden und falsch dargestellt und so, ne? Aber grundsätzlich muss man sich ja vor Augen haben, wenn du so große Strömungen hast, und wie gesagt, mein ganzes Unternehmerleben, 4, 5 Firmen drehen sich um Alkohol. Und das soll jetzt verboten werden. Ich glaube nicht, dass wir eine Prohibition in 4 Jahren bekommen, aber hart reguliert. Da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken, wie das so für mein, weil dank von Pandemie und so habe ich alles aufgelöst mit 48, was ich jemals für die Altersvorsorge vorgesehen hatte. Also ich müsste jetzt nochmal in den nächsten 20 Jahren, muss ich nochmal ein bisschen Geld verdienen, weil sonst wird es ein bisschen doof. Jetzt muss ich nochmal kurz für mich darüber nachdenken, ob alles auf eine wahrscheinlich restriktive, wie nennt man das so, eine Branche, die bald hart reglementiert wird, ob es clever oder nicht so clever ist. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
Wie ist denn der Anteil bei euch alkoholische Cocktails und alkoholfreie Cocktails?
Alkoholfrei interessiert keinen.
Keinen tatsächlich, weil man liest ja immer so, dass das irgendwie so ein Thema ist, ne? Die, ich sag mal, die Jugend, Anführungsstrichen, wendet oder die Jüngere.
Also man muss ja bei diesen ganzen Trendsachen, zwei, das hat man ja schon viel, das hat man irgendwie, früher war es Tequila oder was ich weiß, es wird immer eine Menge geschrieben. Ich glaube, Journalisten haben immer eine sehr interessante Wahrnehmung, was so Trends angeht. Und wenn man die verifiziert, ist das meistens, also es ist nicht so, dass es nicht stattfindet. Es ist überhaupt nicht so. Also ich finde das ganz toll. Es wird weniger Alkohol getrunken. Es wird weniger, also das geht ja am Ende des Tages genau in meine Richtung, weil es wird mehr bewusst Alkohol getrunken. Es wird in der Regel besserer Alkohol getrunken. Die junge Generation, da muss man halt auch aufpassen, dass uns die Politik oder irgendwelche Interessensträger oder irgendwelche Ideologen nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Das wird ja, alles wird besser. Alles zum Thema Alkohol wird besser. Natürlich ist es noch eine harte Droge. Natürlich gibt es da Krankheitsfälle, Todesfälle. Vorab muss man bei dieser ganzen ideologischen Debatte, finde ich, immer eine Sache stellen. Darf es Drogen geben? Das ist ja die Urentscheidung. Darf es was geben, womit man sich selbst, also sagen wir ja, können Leute selber entscheiden oder darf der Staat das alles regulieren? Die Frage muss man, glaube ich, erstmal beantworten. Und das, also ich bin der Meinung, ja, Drogen sind wichtig, persönliche Freiheit ist wichtig, ist viel wichtiger als ein Gemeinschaftsinteresse und so. Aber das sind, muss jeder für sich selber entscheiden. Das sind die großen Entscheidungen. So. Und wenn man dann zum Thema Alkohol kommt, alles wird besser. Die Zahlen werden besser, der Konsum wird bewusster, die Qualität wird besser. Wir sind auf einem super wichtigen Weg. Und die Leute trinken mehr Alkohol. Frei, Entschuldigung, jetzt das frei fehlt. Alkoholfrei.
Alkoholfrei.
Was gut ist, die Leute machen jetzt, neuester Trend ist Dry July. Statt nicht nur Dry January, jetzt ist, weil es sich reimt, Dry July wird gerade von den ganzen Instagram-Influencern untergepredigt. Interessant ist immer, wer dahinter steckt. Also, und das finde ich interessant, weil man darf eine Sache nicht vergessen, alkoholfrei trinken, dahinter ist eine Riesenindustrie. Die gedacht haben, Alter, wie geil ist das denn? Die Leute sind so unglaublich dumm. Wir können denen die Sachen, die wir ohne Qualitätsversprechen herstellen, wir brauchen keine Destillationsapparate mehr, kein 8 Jahre, ist nur noch Lebensmittelchemie. Und sie zahlen sogar den gleichen Preis ohne Alkoholsteuer, was das teuerste an der Scheißflasche ist. Diese Margen sind unglaublich. Die großen,
also jetzt auf die alkoholfreien Alternativen. Spiritosen,
ja. Ein gnadenloser Humbug, Sondergleichen. In Summe alles. Wahnsinn. Was nicht heißt, dass ich nicht gut finde, dass Leute zum Beispiel Alkohol, aber ich würde mich freuen, aber es ist das Thema, sehe ich schon, durch das zu viel Geld drin, wenn Bars ihren eigenen Shit machen. Also ne, sollen sie tolle Kombuchas machen, irgendwelche Tee, irgendwelche guten. Aber die Idee, also das ist halt reiner Marketing-Quatsch und mir tun auch die Leute so leid, die das für sich brauchen, weil sie sich dann besser fühlen. Ja, ich trinke aber einen alkoholfreien Cocktail mit alkoholfreiem Gin. Wo du sagst, was soll das bedeuten? Du trinkst Hydrolate, irgendeinen Schrott aus der Lebensmittelindustrie, den du jetzt über trinkst doch einfach, weiß ich nicht. Ja, da ist dann Saft drin, vielleicht ein bisschen Zucker, eine Frucht oder so, aber so ist es. Aber das ist natürlich. Warum willst du denn dir diese Scheiße reinhämmern in deinen Körper? Warum? Damit du dich so fühlst wie die anderen? Wie klein ist denn dein Ego? Was läuft falsch in deinem Leben? Aber gut, das ist gerade der Trend. Kamst du eh nicht gegen an. Nur diese ganzen. Und da wird natürlich enorm viel Geld ausgegeben für Studien, für irgendwas, was alles so, also ich würde nicht alles glauben, was so erzählt wird. Und natürlich gibt es viele alkoholfreie Bars und das finde ich toll. Leute trinken weniger und bewusster. Super. Ne, mache ich selber auch. Also ich trinke fast nur noch Wasser, weil ich auch weiß, irgendwie die ganze Soda-Scheiße, irgendwie das Zucker ohne Ende, guck mich an, ist nicht so gut. Bisschen weniger. Bauchumfang wäre ganz nett. Klar. Andererseits als Gastronom muss natürlich überlegen, und das macht natürlich von der gastronomischen Sicht wieder her Sinn, wie kriege ich, wenn du jetzt als Gastronom denkst, musst du überlegen, okay, wir haben zwei Varianten. Die Leute wollen kein Alkohol mehr trinken und sie sind ernährungsbewusst. Deswegen ist es schon mal schräg, wenn man alkoholfreie Sachen trinkt, weil das ist Lebensmittelchemie. Okay, wer es braucht, also einerseits komisch, ihr seid healthy, aber schraubt euch Chemie rein, euer Problem.
Ist ja, ganz kurz, dass ich unterbreche, sorry, aber ist ja bei Veganen genauso, ne?
Genau.
Diese ganzen veganen Ersatzprodukte, Alter, sind ja voll dafür? Mit Chemie das und so.
Widerlich.
Warum isst man da nicht einfach Gemüse,
widerlich.
Obst und so weiter? Also widerlich. Das, was von Natur aus vegan widerlich. Ist einfach.
Auf jeden Fall, so, das ist die eine Sache. dass diese Produkte halt so schräg sind. Aber für den Gastronomen ist ja interessant zu sagen, okay, die Leute wollen weniger Alkohol trinken. Eigentlich sind sie ernährungsbewusst. Und ich habe folgendes Problem, ich kann ihnen ja nicht Wasser, was ja, wenn wir jetzt ernährungsbewusst sind, ist das Beste, was du trinken kannst. Und wir kommen jetzt ja, gerade wenn es um Bar geht, in einen sehr interessanten Bereich, weil Bar geht immer um unvernünftig sein. Also meine Bar, Nacht, ja, geht darum, dass Leute kontrolliert, nicht an dem Abend, aber in ihrem Leben, die Grenzen fallen lassen. Das ist meine Gastronomie. Es ist nicht alle Gastronomie. Meine Gastronomie ist zügellos, Spaß, Genuss, Dekadenz. Und das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig, wenn Bars viel mit so Wörtern wie Sustainable und so rumlegen, wo du sagst, Digga, du hast verstanden, das Grundprinzip ist Luxus drüber. Ich meine, du säufst Spiritosen aus der ganzen Welt, du hast frische Säfte, du hast... Kann man alles versuchen zu machen, aber der Grundgedanke an Nachtgastronomie ist ja oft irgendwie ein besonderes Erlebnis. Ich rede nicht davon, dass man sich unbedingt betrinken muss, aber es geht schon um, es geht nicht darum, immer voll, das möchte ich, mache ich selber nicht. Also ich kann hervorragend die Nacht genießen, vielleicht mit einem Drink und dann, oder ich kann das sogar ohne, also weil ich habe das so oft durchgespielt, das kann ich auch ohne. Aber für Gastronomen ist natürlich interessant, wie verkaufe ich jetzt jemand die Idee, alkoholfrei zu trinken? Und vielleicht noch gesünder, gerade in der Tagesgastronomie, mit einem Aufpreis, weil ich lebe ja von Marge. Das heißt, ich verkaufe dir was, wenn ich gut bin, mit 20% Wareneinsatz oder wenn ich Essen mache mit 30. Das heißt, ich zahle 2 Euro, du zahlst mit Mehrwertsteuer 12. Das ist Gastronomie.
Ja.
Ich muss ein Szenario bauen, du kommst zu mir. Ich bereite irgendwas mit möglichst wenig Arbeitsaufwand vor, was 2 Euro Wareneinsatz hat. Du kaufst es für 12. Weil dann habe ich 20% Wareneinsatz. Oder es kostet 3 und du kaufst für 12.
Mhm.
Und da muss ich drüber nachdenken. Ich weiß noch nicht, ob es hilfreich ist, diesen Quatsch zu featuren, der uns gerade um die Ohren geht, weil es ist sauteuer und es erfüllt überhaupt nicht das Versprechen. Weil es ist Lebensmittelchemie. Es ist Betrug am Gast. Ich finde es ganz schlimm. Und ich fände es toll zu sehen, also wir machen so ganz viel Limonaden, so weißt du, Basil-Limonade, haha, oder so frische Sachen oder so. Klar, einige sagen, ja, aber da ist ja wieder Zucker drin und so. Und dann, wo du sagst, Digga, das sind alles frische Zutaten. Ja, aber wie gesagt, ich bin in einem Bereich, in meiner Nachtgastronomie, ich bin ja nicht irgendwie ein Hell's Club oder so.
Ja.
Bei mir musst du eine gute Zeit haben und jetzt hast du halt keinen Alkohol drin, ist doch alles in Ordnung. Ich sträube mich dagegen, diesen Quatsch zu verkaufen. Aber ich finde es interessant, ja, alkoholfrei zu verkaufen.
Und ich habe jetzt dazu eine sehr naive Frage, weil ich ja, bin eigentlich nicht bitte. So der Cocktailtrinker, ja. Kenne mich da auch nicht so richtig gut aus.
Ich auch nicht.
Aber müssen denn jetzt alkoholfreie Cocktails immer irgendwie diese alkoholfreien Alternativen haben?
Nein, aber es wird uns natürlich gerade durch eine...
Ich weiß, dass das sehr gepusht wird.
Lieber Jan-Peter, pass auf, lass dich nicht einspannen von den Verbrechern. es wird natürlich gerade gepusht. Es ist einfach Milliarden im Markt, weil es gab nie eine höhere Marge. Die Gier der großen Konzerne auf dieses Produkt, so viel Geld mit so wenig Aufwand und so wenig Qualitätsversprechen, ja, nix über die, wie ja, denn? Was willst du denn erzählen? Ja, hier hat irgendwie Lebensmittellieferant B hat Wirkstoff C angeliefert, ja, oder was?
Ich weiß schon, was du meinst, aber ein alkoholfreier Calperinia, da ist doch kein Ersatzprodukt jetzt drin. Also das ist doch einfach dann irgendwie gemixt wie ein Calperinia.
Aber das ist ein sehr gutes Beispiel, weil früher hat man ja eine Ipanema, übrigens kommt aus Hamburg von Marc Zionis, Gruß an den Dude, ja, großer Unternehmer, der hat ja mal gesagt, komm, ich mache hier wie eine Calpe und dann schütten wir Ginger Ale drauf.
Ja.
Mega. Haben wir jahrelang verkauft, alle waren happy. Heute wäre es so, dass du das Gleiche machst und irgendein Idiot sagt, wir haben alkoholfreien Cachaça, wird zum Glück nicht erlaubt, weil dank an die Brasilianer, die verhindern, dass sowas, ja, ausgeführt wird. Man kann ihnen gar nicht genug,
ja,
danken.
Ja, das meine ich ja.
Ich will nur sagen, also ja, irgendjemand würde jetzt sagen, hallo, ich habe ein alkoholfreies Hydrolat irgendwas. Jetzt machen wir eine alkoholfreie Caipirinha. Gut, die Flasche kostet auch 20 Euro. Wo du sagst, was ist denn drin? Ist doch alles Schwachsinn, weil im Grunde genommen ist es ein Tonic mit weniger Streckung. Also wie gesagt, da sind halt Aromen drin und also das... Ich glaube, die Bar, die Ipanema verkauft, das ist die richtige Bar. Also, das sind, ja, die, das sind, ja, die das Leute, die clever, ja, sind, die, ja, sagen, hier ist was dir gefällt, was wie eine Calperin, ist doch super. Ja, ist Ginger Ale mit drin, aber entspann dich. Ich meine, wir reden über...
Ja,
ich meine,
gut, Leute trinken auch so Ginger Ale.
Zucker, ja. Und ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt, du wirst daran nicht sterben, wenn du grundsätzlich ein Wenn du Diabetes Typ 2 bist, dann musst du dir vielleicht ein paar andere Gedanken machen. Das tut mir sehr leid, aber du kannst natürlich trotzdem kommen. Ich will damit nur sagen, wenn du ein Gesundheitsproblem hast, dann bist du vielleicht sowieso, musst einfach sehr bewusst dich ernähren. Klar, aber und dann natürlich sollte man auch versuchen, ich will nicht alles verteufeln. Es gibt ja viele philosophische Fragen. Also wir haben zum Beispiel kein alkoholfreies Bier hier, weiß ich nicht, aber klar ist alkoholfreies Bier, ich finde es mittlerweile so, und dann kommen die natürlich und sagen, aber dann ist auch das gleiche wie alkoholfreier Gin. Sträuben sich mir die Nackenhaare, finde ich nicht, weil irgendwie, klar, es gibt verschiedene Herstellungsmethoden von alkoholfreiem Bier. Einige machen wirklich Bier und entziehen dann den Alkohol und so. Andere machen es wieder anders. Aber ich finde, alkoholfreies Bier kann ich mit leben, erscheint mir ein relativ natürliches Produkt, dem der Alkohol entzogen wurde in den meisten Fällen. Wobei ich, wie gesagt, und mit einer Qualität in der Herstellung in der Regel. Man kann Unterschiede schmecken. Es ist so, du merkst irgendwie, was die Zutaten sind. Und ich finde, alkoholfreien Alkohol ist, wie gesagt, das ist Kaisers neue Kleider, ne? Und das Schlimme ist bei Kaisers neue Kleider, davor laufen halt ein paar ganz abgebrühte, die ein paar Milliarden, weil sie sagen, das holen wir uns zehnfach wieder in kurzer Zeit. Ah. Und eine Menge Leute, also du merkst das, finde ich, an ganz vielen Schreibenden in der Barbranche, Fachjournalisten so, wo du sagst, wow, aber klar, warum, also du weißt doch, wie desperate die Leute nach Kohle sind. Das sind ihre ein-, zwei-Mann-Büros, die machen ihren Job allein. Klar freuen die sich über die 3.000 Euro, also nicht, weil die gekaufte Artikel schreiben, das meine ich gar nicht, aber weil es so Events gibt, ja. Was irgendwie, das ist ja sehr subtil. Ja. Aber Vorsicht, ob das wirklich ein Trend ist.
Ja, aber es muss ja auch immer Gäste draußen geben, die darauf abfahren. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil Panema ist doch geil. Warum soll der denn jetzt besser werden, wenn da auf einmal alkoholfreier Cachaça oder was auch immer drin ist? Ich habe auch noch nie eins von diesen alkoholfreien Ersatzprodukten probiert. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Ich habe irgendwie Jan-Peter Wulff gefragt. Der fand es aber auch alles irgendwie nicht cool. Ja. Geschmacklich jetzt einfach.
Ja. Also es war auch eben ein Spaß mit Jan-Peter. Ich weiß nicht, was ich wollte auch, das war eben ein Spaß.
Weiß ich ja. Eins fand er, ich weiß nicht, gibt es alkoholfreien Whisky schon? Gibt es einfach alles schon?
Also grundsätzlich gibt es keine dieser Produkte, weil es ist natürlich alles, zum Glück fangen jetzt ja einige Bereiche auch drüber an zu sagen, wir wollen versuchen, unser Produkt so zu schützen, dass diese Spielarten nicht mehr möglich sind. Ich hoffe, dass das durchgeht, aber wahrscheinlich sind die Milliarden zu stark, dass in der EU nochmal irgendwelche Lobbyisten dann doch der Wortschöpfung bezahlterweise nachgehen und sagen, dann gibt es doch alkoholfreien Gin. Aber es soll ja verboten werden. Oder ist es schon? Weiß gar nicht. Es gibt gerade so Änderungen in Gesetze. Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht.
Aber man kann festhalten. Was ich festhalten möchte, ich glaube, es ist sehr wichtig, also viel bewusster Alkoholkonsum, das finde ich gut. Es wird viel es wird mehr alkoholfrei konsumiert, das finde ich gut. In unserer Bar möchte ich nicht diesen alkoholfreien Quatsch anbieten, weil ich habe ein Qualitätsversprechen an meine Gäste. Ich kann keinen Industrieschrott teuer verkaufen. Es geht einfach nicht.
Aber ihr habt alkoholische Cocktails.
Wir haben immer alkoholfreie Sachen, aber nicht mit diesen komischen Spasti-Lösungen. Entschuldigung, Spasti, das sagt man nicht, tut mir leid, aber ich möchte da nicht, aber mit diesen...
aber auch alkoholfreie Cocktails.
Also, oder? Ja, natürlich. Ja. Also ist jetzt die Frage, darf ich das Cocktail nennen, wenn natürlich möchte diese meist gekauften Influencer oder so, die halt zufällig viele Aufträge für die Firmen der Spirituosenfreien sagen, zufällig. Natürlich, ja, aber das ist ja kein richtiger, also ein Cocktail, du willst ja schon so das Gefühl, das muss ja so sein, wie du willst auch das gleiche Gefühl haben, dass du deinen alkoholfreien Negroni trinkst wie ein Negroni, wo du sagst, nee, bitte nicht, möchte ich nicht. Wenn ich Negroni trinke, trinke ich Negroni. Warum muss ich denn kopieren? Das ist ja ein bisschen wie, warum muss mein, ich wollte gerade sagen, alkoholfreies Essen, warum muss mein fleischloses Essen wie ein Burger aussehen? Ja. Oder habe ich einfach Bock auf kein Fleisch essen? Heute mal. Und esse Gemüse. Warum muss ich denn jetzt den Kasper machen? Also für Kinder, okay und so, aber was soll denn das?
Ja, also sehr spannendes Thema, aber habe ich gleiche Meinung zu. Wir sind jetzt schon relativ weit, aber ich habe trotzdem nochmal jetzt die Frage, wie wird man denn jetzt der womöglich beste Barkeeper Deutschlands.
Du weißt ja, dass das eine Quatschfrage ist. Eine sehr dumme Frage. Nein, das gibt's ja nicht. Also A, gibt's nicht den Besten, weil das ist immer die Frage, wer es bewertet.
Ja,
der will Stern. Will ich mal aufpassen. Nichts gegen den Stern. Also wie gesagt, das kann ich dir, das müssen ja mal andere Leute entscheiden. Ich kann nicht sagen, also es gibt auch keinen, ob es dann wirklich das Beste ist, ist ja Quatsch. Also Ich mache Bar, ich bin Barkeeper, also formell bin ich wahrscheinlich nicht mehr Barkeeper, ich weiß noch, wie es geht, ich bin sehr selten hinter der Bar, aber meine Barkeeper, die das 5 Tage die Woche, würden wir sagen, der Alte, der ist doch kein Barkeeper mehr, der rennt hier so ein bisschen rum wie so ein schöner Geist. Ja, aber ich verbreite gute Laune. So.
Ja, aber du meinst jetzt... Die Frage dahinter war...
Frag doch nochmal besser.
Nee, ich fand die Frage super.
Ja, geht so. Kannst du so besser, Thorsten, kommen.
Die Frage dahinter war, hast du da irgendwie eine Ausbildung im Bereich oder hast du auch an so Competitions teilgenommen oder...
Nee.
Ist das?
Nee.
Ist das wie in der Sterne-Gastronomie, dass irgendwie Leute hier reinkommen,
also,
das bewerten? Oder?
Warum du sagst, also vielleicht, wenn ich deine Frage verbessern darf.
Gerne.
Warum wir vielleicht sehr bekannt geworden sind. Es sind, ja, ich glaube, das würde jeder sagen, der so, es sind ein paar Faktoren. Das eine ist Glück, das andere ist Timing, bewusst oder unbewusst.
Ja.
Und dann tatsächlich sowas wie Netzwerk oder wie, wenn man es, bei Netzwerk ist mir ein bisschen zu profan. Ich sag mal, das Ohr am Gleis und im richtigen Moment das Richtige, also vielleicht ein bisschen aufpassen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube tatsächlich auch Fleiß, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, weil ich es von mir selber behaupte, aber ich glaube schon, dass ich sehr viel dafür gearbeitet habe. Was ich damit sagen will, ist, mich hat die Bar immer leidenschaftlich interessiert. Ich habe in sehr jungen Jahren schon hier in Hamburg, während meiner Ausbildung, gab es 2 ganz tolle Bars, die mich sehr fasziniert haben, sehr unterschiedlich. Und dann haben wir dieses Atlas aufgemacht und da gab es auch eine Bar. Es war zwar eine Restaurantbar, nicht ganz perfekt, aber da gab es schon tolle Abende und wir haben da auch schon ganz tolle Sachen gemacht, nicht so international bekannt und so. Und zu dieser Zeit gab es in meiner, ich glaube, es ist auch immer eine Altersfrage, in meiner Altersklasse gab es nicht so eine Wahrnehmung. Es gab so ein bisschen, wie heute bin ich das. Heute sind wir die alten Typen. Du wahrscheinlich auch schon mit 48, ne? Mhm. Bin ja gleich hergegangen. Wir sind die alten Typen. Wir haben eigentlich die Fresse zu halten, weil die Jungen machen schon ganz eigene Sachen, von denen wir gar nichts verstehen. Und seinerzeit war das so, es gab so die alten Typen, wahrscheinlich irgendwelche Berufsverbände, irgendwelche Barkeeper, irgendwelche, wo die Presse immer hingegangen ist und der hat immer den Erdbeer-Maracuja-Cocktail gemacht und er war so schön fruchtig für Renate und das war alles so toll mit der Sternfrucht und so. Und wir haben gesagt, irgendwie schockt das nicht, wir wollen geile Drinks, wir haben so ein bisschen, irgendwie war das so die Zeit, wo man ein bisschen back to the roots, man hat in der Vergangenheit gewühlt und gesagt, sag mal, Manhattan, das geht auch geiler, das muss doch nicht so scheiße schmecken, das war doch früher bestimmt geiler. Und so haben wir angefangen, uns dafür zu interessieren und aufgrund dieser Leidenschaft hat man angefangen, sich mit einigen Leuten, da kam sicherlich Glück, Timing, es kam sowas wie, das war neu, das Internet hinzu. Soziale Netzwerke gab es am Anfang noch gar nicht, wir haben Blogs geschrieben. Ich habe einen Blog geschrieben mit einem Kollegen, der nannte sich der Bitters-Blog. War eine Anlehnung an die wichtigste Zutat seinerzeit für coole Cocktails, nämlich Cocktail-Bitters. Die hatten so ein Revival. Plötzlich haben man versucht, Alter, hast du diesen schrägen Cocktail-Bitter? Wo gibt's den? Musst du aus England mitbringen? Das war noch so ein Sammlerstück. Das waren diese kleinen Flaschen. So früher gab's Angostura, sonst nix. Und eine billige Kopie aus Deutschland. Und dann hat man angefangen, so, das war so, deswegen hieß das Bitters-Blog. Und da haben ich und er mal so über Bar und Drinks geschrieben. Und wir hatten, es gab, wie gesagt, kein Facebook in Deutschland und so, kein Instagram und so. Und dann hatten wir 1000 bis 1200, 1500 Leser am Tag. Fast alle aus Deutschland, manchmal okay. Mal auf Englisch geschrieben haben wir und dann gab es plötzlich Facebook, da haben wir angefangen, die Artikel so ein bisschen zu vertreiben und so. Es wurde, also was ich damit sagen will, wir haben seinerzeit das Mittel genutzt, um in dieser kleinen Szene, die was Besonderes machen wollte, irgendwie bekannt zu werden. Das war ein Mittel. Ein anderes Mittel war tatsächlich, wir sind viel gereist, aber es gab zu der Zeit, es war ganz klein, es gab nur 2 Bar-Shows zu treffen in Europa, die relevant waren. Es gab auch nur 2. Das eine war in London und das andere war in abwechselnd in Amsterdam oder Rotterdam. Und da ist man jedes Jahr hingefahren und da hat man dann immer so 300-400 Leute getroffen oder 500. Das war international die ganze Szene. Das war okay. So. Amerika war noch nicht so ganz nach Europa gekommen, aber es waren dann irgendwelche coolen Typen aus London, irgendwelche coolen Typen aus, weiß ich nicht, aus Spanien, also irgendwie man aus Frankreich und so. So, und man hat dann Leute kennengelernt. Und dieses kleine Netzwerk hat sich natürlich über die Jahre dann immer mehr verbessert. Auch die Leute haben krasse in dieser, weil wir alle für die gleiche Sache gebrannt haben, haben die so eine, jeder in seiner Welt so, zum Beispiel 2 schräge Typen aus Frankreich, haben die erste Pariser Barmesse gemacht, die ganz liebevoll war, wo es nur darum geht, dass extrem coole Konzepte vorgestellt. Und das waren Freunde und wir haben natürlich sofort unsere Bar vorgestellt und waren da. Also, was ich sagen will, so ein Netzwerk, so eine ganz kleine Bewegung wächst, das ist Timing. Kann man auch, und Glück, kann man ja manchmal gar nichts für. Weil wenn du heute in die Barbranche kommst, ist es ganz anders. Das ist ein Riesenspielfeld. Da sind tausende von Brands, Brand-Ambassadoren. Diese ganze Welt, die gab es früher gar nicht so richtig, weil die Marken am Anfang das gar nicht gerafft haben. Die wollten nur in irgendwelchen Discos stattfinden und in irgendwelchen großen Restaurant, Hotelketten und so, die hat Bars gar nicht interessiert. Jetzt ist das überlaufen. Also ich will sagen, du musst halt schon so ein bisschen dir das mal ein Jahr lang angucken und verstehen, wo der Hase langläuft und vielleicht verstehen, wo du hin willst und mit wem du was machen willst. Und natürlich, klar, das ist so die Macht des, in Anführungsstrichen, Netzwerkes, weil du wächst mit den Leuten mit, die du kennengelernt hast. Das kennst du wahrscheinlich auch.
Klar.
Und das hat sehr geholfen zu dieser Zeit. Viele Dinge waren da zufällig. Das hat zum Beispiel den Gin Basis Mash weltberühmt gemacht. Zum einen, weil mich sehr viele Leute aus diesem Netzwerk kannten, die dann in ihrer Stadt angefangen haben mit Journalisten. Die haben angefangen, hey, sag mal, kennst du gute Bars? Ja, ruf den mal in Hamburg an. Das war ja ganz klein, Empfehlungen. Aber es war auch zum Beispiel so, dass der erste Brand Ambassador von Global Hendrix Gin war ein Freund von mir, Xavier. Oder von Tanqueray Ten war Angus. Und die haben hier, weil die mal hier waren, haben den Basis Smash kennengelernt, der am Anfang gar nicht so bekannt war, unsere Stammgäste haben den getrunken. Und haben gesagt, krasser Drink, super lecker, alle mögen den. Und haben natürlich auch gesagt, weil deren Aufgabe war ja, 200 Städte im Jahr irgendwo in Europa zu besuchen, immer ein Barteam, also in einer Bar ein Training für alle Barkeeper der Stadt zu machen, wer kommen will. Und abends eine Party. Das war das Business-Konzept von, jetzt mussten die 200 Tage im Jahr durchhalten oder 150. Sehr anstrengend tatsächlich. Brauchst du eine gute Kreditkarte.
Also. Ja.
Wurde auch mittlerweile, glaube ich, ein bisschen reguliert. Aber früher war Rock'n'Roll. Auf jeden Fall, so was die gemacht haben. Und die haben natürlich gesagt, geil, Gin Basis Smash gibt schon so eine, weil der Typ war jetzt gerade irgendwie in den Top 50 der Bars, das zweite, dritte. Wir haben ja ganz viele Preise am Anfang gemacht, weil das Netzwerk so klein war. Und ich gesagt, das ist schon eine gute Adresse. Das erzählen wir den Leuten. Hier kommt ein Drink aus der und der Bar, ganz berühmt. Und das Geile ist, die Zutaten gibt's überall und der hat das nicht mit einem Gin verbunden. Also jeder kann das machen. Egal ob Tanqueray, also, und die haben immer Drinks gesucht, die sie ihren Barkeepern zeigen können, die neu sind und die sich gut verkaufen, damit sie ihren Gin verkaufen. Also hatte ich plötzlich 2, 3 Leute, die weltweit für mich 3 Jahre lang in jeder Stadt die Barkeeper trainiert haben, auch auf meinen Drink und auf 6 andere. Aber es war mir egal, weil meiner war auch dabei. Also war nicht gewollt oder bezahlt, war Zufall. Weil die den Drink geil fanden und gesagt hat, der verkauft sich. Und jedem, dem wir den zeigen, der findet den geil, weil der ist grün, der schmeckt lecker, ist irgendwie. Und das sind so ganz viele Faktoren. Also ich glaube, klar, wenn du das heute machen willst, du musst einfach gucken, wo ist die Nische. Ich glaube, egal in welche, was du reingehst, das wird dann immer kleiner. Früher war dieser Bereich Classic Bar oder so, ich sag mal, gute Drinks, oder das war schon eine sehr kleine Nische. Die ist heute aus unserer Perspektive sehr groß in Deutschland, weil da viel Geld reingeflossen ist. Und jetzt müsstest du dir vielleicht was Kleineres suchen oder weiß ich nicht genau, um mal den Fuß, um bekannt zu werden. Musst du in deine Ecke suchen. Mach's nicht mit alkoholfreien Getränken. Mit Spirituosen. Getränken ja, aber nicht mit Spirituosen. Du musst dir deine Nische suchen. Ne? Und dann, wie gesagt, dann musst du da ein bisschen einfach wach sein und gucken. So, also ich habe super viel Geld ausgegeben, weil das so geplant war, sondern weil mich das einfach tierisch interessiert hat. Ich habe die ersten 2, 3 Jahre auch schon vor der Bareröffnung von 2004, also wo ich angefangen habe in Niedersachsen, ein bisschen rumzuhängen, da mit meinem Landgasthof, dann habe ich versucht möglichst viel, ne, wenn ich da mal frei machen konnte, dann an den richtigen Tagen, und ich habe sehr viel Geld für Reisen ausgegeben. London, New York, also ich habe versucht, viele Kollegen zu besuchen, mir das anzugucken, Leute kennenzulernen. Nicht mit irgendeinem Plan, nicht mit irgendeinem Business, nicht mit einfach bezahlen, hinfliegen, saufen, kennenlernen, E-Mails austauschen, Handynummer und in Kontakt bleiben, irgendwie so. Und am Ende, also es war jetzt nicht ein großer Plan, der jetzt so ganz strategisch, aber das kommt so alles zusammen. Und darüber ist man dann bekannt geworden über die Zeit. Und ich glaube, klar, Glück und Timing gehören auch dazu.
Und vor allem Leidenschaft, glaube ich.
Ich glaube,
das ist ja das, was dich auch getrieben hat. Dann.
Ich glaube, das merken Leute ja, natürlich. Ne, ob
weil nur dann machst du es ja auch, dass du reist, ohne Plan zu haben. Also ja. Was ja auch und, cool ist, einfach so.
Ja, und ich glaube aber auch, ein bisschen, was echt hilft, ist irre sein.
Ja.
Weil wir haben wirklich in der Folge, wir haben enorm viel unglaublich schwachsinnige Sachen gemacht, einfach weil wir Bock drauf hatten. Also so, weil es einfach, ich glaube, wenn man das zurückführt auf das, ist es was, was Gastronomie außergewöhnlich macht, ist, du schaffst Momente, an die du dich erinnerst. Wir haben so einfach, weißt du, die Jungs aus Paris haben gesagt, komm, stell deine Bar vor. Dann haben wir halt immer gesagt, wir haben dann immer so einen draufgesetzt und gesagt, ja okay, warte mal, erste Messe. Haben wir hier alles abgebaut, den Löwen, alles in den Transporter, haben den nach Paris gefahren, haben aber auch gleichzeitig, weil wir gesagt haben, wie groß ist denn die Messe? Ja, irgendwie, wir haben so 150 Leute im Raum, wenn es voll ist, 200, die zuhören. Okay, haben wir irgendwie, keine Ahnung, 600 Gläser eingepackt, alles, weil wir haben gesagt, wir machen alle müssen Anzüge, wir haben das ganze Team mitgenommen, wir haben Laden zugemacht, wir sind komplett durchgeregt, weil wir dann gesagt haben, es gibt nur eine Sache, wir reden über eine Classic Bar, wir tragen den Löwen da rein, Maya erzählt ein bisschen Bullshit, wie er das Ding gebaut hat. Und wir servieren die ganze Zeit, weil du warst von diesen Messen gewohnt, dass du die Drinks in so Plastikbechern, so Mini-Portionen, ne? Wir haben gesagt, nix halt. Wir füllen die Leute richtig ab. Da gab es dann 600-700 Drinks in geilen Gläsern mit geilem Eis. Die wurden da die ganze Zeit serviert. Und die Leute waren natürlich am Ausrasten. So, und es ist, glaube ich, immer dieses, du schaffst immer Besonderes. Haben wir dann, ne, in London, da hat Hendrix gesagt, hey, wir wollen eine Veranstaltung machen. Abriss, alles hin, Löwe, das ganze Team. Wir haben dann, wir haben in der ältesten Musikhalle von London von 17, da haben wir so eine, da gab es dann irgendwie, also wir haben das, da gibt es heute noch so Videos von, das einfach, das war eine andere Welt. Wir haben das da aufgebaut tagelang. Das hat einfach auch viel Geld und Zeit gekostet. Also Geld war, glaube ich, überschaubar, ein paar tausend Euro, das kann man sich, glaube ich, aber einfach viel Zeit. Und dadurch hast du so Momente geschaffen, die vergessen Leute nicht. Der größte Moment, den viele alte Stammgäste von meiner Bar kennen, war auch meinem Freund Xavier geschuldet. Der rief mich irgendwann, ich glaube 2009 oder so, da waren wir ein paar Jahre alt, zwei, drei Jahre, rief der mich an und sagt, Jörg, ich will mal wieder nach Deutschland kommen. Ich war dieses Jahr noch gar nicht da. Ich sage, ja komm doch, können wir einen Workshop machen. Hier kannst du deinen Nachmittagsquatsch erzählen und dann gehen wir abends eintrinken. Ich habe noch 2.000, 3.000, nee, ich hatte mehr. Ich glaube, ich habe noch irgendwie 7.000, 8.000 Euro Budget für dieses Jahr. Wollen wir die verbrennen? Was wollen wir machen? Wir müssen eine geile Hendrix-Sache machen. Ich so, okay, warte mal. Dann haben wir so überlegt und Hendrix stand ja früher für diesen Service mit der Gurke. Und dann haben wir gesagt, wir machen die Beerdigung der Cocktailkirsche, weil alles muss jetzt mit Gurken sein. Und dann, wie das so ist, und da habe ich so ein, das liebe ich, dann sind wir einfach durchgedreht. Das hat auch, also da gibt's viel, weil wir haben dann, das war Winterzeit, war Adventszeit, ich glaube Anfang Dezember kam der. Wir haben dann ein Schiff gemietet. Wir haben 70, 80, weil das Schiff musste man genau wissen, wie viele Leute kamen. Eingeladen, die mussten in Trauerkleidung kommen. Das war die Vorgabe, also schwarz oder Trauerkleidung. So. Dann sind wir rausgefahren von der Binnenalster auf die, was wir vergessen hatten, dass zu dem Zeitpunkt schon Weihnachtsmarkt war. Also gingen so 80 Leute durch den Weihnachtsmarkt in Trauerkleidung, vorweg so ein schottischer Dudelsackspieler. Dann wurde so eine Urne getragen, in der die Cocktailkirschen, die chemischen waren. Also nicht die guten, sondern die chemischen, die roten, ja, die blauen. Dann wurde rausgefahren, dann wurde eine Seebestattung gemacht. Dann kam das Schiff zurück, dann ging der Trauerzug zurück zu hier zur Bar. Dann hatten wir vor der Bar eine kleine Außenbar aufgebaut, wo es so Hot Gin Punch gab. Was war leider fatal, weil das hat mich nachher komplett ausgenockt. Ich hatte es unterschätzt, wie dir das Ding einen Kopf hämmert. Ja. Dann hatten wir gegenüber, das Café Paris hatte den ersten Stock noch nicht ausgebaut. Das war gerade die Baustelle. Darauf haben wir dann, weiß ich nicht, Servier hatte irgend so schräge Leute aus England rübergefahren. Die haben so ein ganz komisches Trauerbuffet. Das war ganz schräges Essen. Sehr geil. Da haben wir diesen ganzen Raum umgebaut in einen Friedhof mit so Grabstätten und alles grün beleuchtet. Da war dann ein Grammophon-DJ, der hat alte Musik gespielt und wir haben da richtig das Ding abgerissen. Das Problem war, dass wir Berliner Barkeeper eingeladen haben, die so voll waren, dass die nachher mit Verkehrsschildern durch die viel zu volle Menge gelaufen sind. Wo ich sage, wieso laufen wir Verkehrsschilder durch den zweiten Stock? Und dann haben die auf den Heizkörpern getanzt. Die Heizkörper sind abgerissen. Plötzlich stand in diesem Raum, der Raum war voll mit 80 Grad heißem Wasser. Ich war mittlerweile schon so voll von diesem scheiß Gin Punch. Ich habe gesagt, Mist, wir müssen alle raus hier, weil der ganze Boden liegt ja voll Technik. Ja. Alle raus. Dann habe ich zu Mario, meinem Barkeeper, gesagt, Mario, nimm die mit rüber, gib den Glas Champagner aus, ich muss mich hierum kümmern. Wasser tropfte durch die historischen Decken des Café Paris, mein Geschäftspartner zu Recht ausgerastet. Völliges Chaos, Feuerwehr kam, weil wir dieses Wasser nicht ab, also drei Löschzüge. Ja. Wir kriegten das, weil wir vergessen hatten, dass das ja ein Neubau war, die Zentral, das Wasser war nicht da, wo wir dachten im Café Paris, sondern im Nebengebäude, die Metalltür musste eingeschlagen. Also irgendwann haben wir das Wasser abgedreht, alles war gut. Ich komme zurück ins Le Lion auf der Straße, Riesenmenge, es waren viel mehr Leute, also mittlerweile, es war 3, 4 Uhr nachts, die Party war komplett eskaliert, die Leute haben aber nur geschrien und Maya, das geilste Party ever. Ich sag, was ist jetzt los? Dann komme ich ins Le Lion, war selber, wie gesagt, voll angeschlagen, kämpfe mich durch die Masse, alle am Tanzen, alle komplett am Ausrasten. Ich komme in diese kleine Küche, die warm, es steht alles voll mit leeren Champagnerflaschen, alles, also ich so, hä? Ich sag, Kappes, bezahlen die das alles? Und er so, nee, du hast gesagt, du sollst ausgeben. Ich habe gesagt, ein Glas, du Idiot. Also ich glaube, dieser Abend hat uns, keine Ahnung, mit einem Champagner, mit Feuerwehreinsatz 15.000 Euro drauf gekostet. Aber es war, ich habe noch nie so viel Dankes-E-Mail. Dieser eine Abend, also davon hatte ich plötzlich 100, 200 Gäste, die haben den Spaß ihres Lebens gehabt. Da wird heute immer noch, wir haben, also ich will damit sagen, wir haben eine Menge schräg, wir haben so komische Oldtimer, wir haben sehr viel dummes Zeug gemacht und es geht immer um die gleiche Idee, den Leuten im Besonderen zu sagen, hey, es ist irgendwie was Cooles hier, wir machen tolle Sachen. So, es ist ein besonderer Moment, du bist toll, es war, und ich glaube, das hilft sehr, wenn man bekannt sein will, irgendwie gute Sachen, also einfach außergewöhnliche Sachen zu machen, ja. Und was du sagst, Leidenschaft, irgendwie, dass man merkt, man dreht ein bisschen durch. Jetzt bin ich alt, jetzt mache ich es nicht mehr. Erwartet's
nicht. Guck mal, was ich mit so einer schwachsinnigen Frage alles rausgeholt habe.
Ja, habe ich nochmal 15 Minuten draufgelegt. Ich erzähle immer gern, wenn du mich fragst.
So, da ich meinen Zug eh schon verpasst habe, den ich ursprünglich nehmen wollte.
Du hast erst extra gemacht, weil du nur einen Jim Bezos mehr trinken willst, hast du mir extra erzählt.
Natürlich. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien, das dauert jetzt aber nicht mehr so lange. Erste Kategorie heißt Freestyle. Da nenne ich dir einfach nur irgendwie ein Wort, einen Satz und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Wie lang darf die Antwort sein?
So lange wie du willst.
Achso, okay, aber ich bemühe
mich.
Aber
Ziel ist eigentlich kurz.
Jetzt habe ich es verstanden.
Unternehmerische Freiheit. Oder was verstehst du unter unternehmerischer Freiheit?
Möglichst wenig Staat.
Möglichst wenig?
Staat.
Staat? Ach, Staat.
Staat, hier Staat. Der Feind. Ein paar Meter weiter. Der Feind.
Der Feind. Ja. Die Frage hast du, glaube ich, schon mehr oder weniger beantwortet. Ich stelle sie doch nochmal. Glaubst du, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja.
Und was würdest du sagen, ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man sich irgendwie auf ein Ding fokussieren soll, was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen sollte? Unabhängig jetzt, ob Gastronomie, nicht Gastronomie.
Weiß ich nicht. Empathie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist so ein großes Paket. Keine Ahnung. Weiß okay. ich nicht, weil das ist ein Fass ohne Boden. Im Grunde musst du musst alles können. Vor allem leidensfähig sein, aber nein, du musst...
Ja, leidensfähig ist auch wichtig.
Ja, leidensfähig ist wichtig, ja.
Leidenschaft vor allem auch, könnte man aus deinem Gesagten.
Ja, ich glaube, es gibt ganz viel. Die Frage ist ja einmal, was macht ein erfolgreicher Unternehmer? Da sind es die Zahlen, ist es der Fame? Ist es die, was ist Erfolg? Damit fängt es ja schon an.
Ja, ist ja individuell. Ne?
Also deswegen ist ja auch sehr, was du für dein Thema mitbringen musst. Ne? Und natürlich, wenn du sagst, ich will viel Geld verdienen, sind es vielleicht andere Faktoren, als ich will irgendwie was machen, was mich sehr erfüllt. Ich will irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Würdest du dein Rezept verraten vom Gin Basil Smash?
Das ist eine ernst gemeinte Frage, Alter. Das steht auf 600 Webseiten. Ich habe 400 Videos dazu veröffentlicht. Bist du komplett irre oder was?
Ich möchte nur, dass du es gerne hier sagst in dem Podcast. Okay. Weiß ich natürlich. Also,
Shaker, eine Handvoll Basilikum, großer Anfängerfehler. Die Leute nehmen nur Blätter. Macht das nicht, nehmt auch die Stiele, weil in den Stielen ist der Geschmack. Also viel Geschmack, viel besonderer Geschmack. Also einfach sozusagen alles reinprökeln, bis auf die Erde.
Bei Immergrün haben wir immer gesagt, in den Stielen sind die Vitamine.
So sieht's nämlich aus. Und tatsächlich, wenn man wenn man nicht gerade Flugbasilikum aus Israel kriegt, der irgendwie in Kiloboxen geliefert wird, weil man ein bisschen mehr braucht, sondern vielleicht bei dem Supermarkt seine Ecke kauft in den Töpfchen. Manchmal sind die Stiele wirklich furztrocken, müssen ein bisschen aufpassen. Man führt das. Also manchmal, ich weiß nicht warum, manchmal sind die Stiele so richtig so, das ist nicht gut. Kauft den saftigen, den juicy. Du brauchst Juicy Sweet Basil, heißt das Zeug. Sweet ist die Geschmacksrichtung. Thai Basil schmeckt ja anders. Ich mag es nicht, einige lieben es. Also Handvoll Basilikum, rein in den Shaker. Da musst du das mit so einem Maddler oder so einem Stößel richtig kaputt drücken. Anders als Minze wird dann nichts bitter oder so. Bei Minze muss man ja aufpassen. Aber da richtig Vollgas, alles kaputt machen, was dir in den Weg kommt. Dann gibst du da rein 3 Zentiliter frisch gepressten Zitronensaft, 2 Zentiliter flüssigen Rohrzucker oder Läuterzucker. Das muss man wissen, da gibt es Unterschiede bei den Herstellern. Also das sollte süß-sauer schmecken. Einfach so für dich, dass es nicht zu süß, nicht zu sauer ist. Mais passt 3:2 ganz gut. Und dann nehmen wir, sagen immer, das Rezept sind 6 cl Gin. Wir hier nehmen Rutte-Gin oder 7 cl sind Liebe. Also was hier fatal wurde, denn der Gast erwartet natürlich mittlerweile Liebe, weil wenn du 6 cl gibst, sagt er, magst du mich nicht oder was? Also das Ding habe ich hier an die Wand gefahren, ich habe den Wareneinsatz von 6 auf 7, wie Prozent, 13% erhöht. Liebes Finanzamt, glaub mir. So, diese 3 Zutaten mit dem Basilikum 4 musst du dann mit sehr viel Eis in einen, wie gesagt, Shaker geben, schließen und richtig kräftig schütteln. Und dann brauchst du einen sogenannten Double Strainer, das heißt, du brauchst 2 Siebe, ein feines Teesieb, und einen so einen groben Strainer und dann kriegst du sozusagen, wenn du Double Strains das Getränk, dann nimmst du einen Tumbler mit Eis und gießt es da rein. Wenn du gut gelaunt bist, machst du noch ein bisschen Basilikum-Deko drauf oder was immer du willst. Ich glaube, ein Sausalitus ist ein Marshmallow. Und dann würde ich sagen, cheers.
Okay.
Und dann genießt du den Gin Basil Smash.
Nur weil wir das Thema jetzt hatten, gibt es eine alkoholfreie Variante davon?
Ja, also man kann sozusagen... Da würde ich ein bisschen mehr, also je nachdem, wie groß das sein soll. Man kann das brutal geil in großen Mengen vorbereiten. Das ist mega. Das ist ein mega geiler alkoholfreier Drink für euch Gastronomen. Verdient ihr richtig viel Geld mit. Wir nehmen 8 € dafür. Du kannst, also wenn man den einzeln machen will, wären das so vier, ich würde sagen mal je nach Glasgröße, sagen wir mal 5 cl Zitronen, ich mache ihn ein bisschen größer. Ja. Und dann 3 cl Zucker, also du nimmst ein bisschen mehr von diesem süß und sauer. Und was du machen musst, du nimmst wieder Basilikum, zerdrückst den stark, gibst süß und sauer dazu und shakest das ohne Gin. Machst also genau alles gleich ohne Gin und gibst das in ein möglichst hohes Glas. Du brauchst ein bisschen mehr Platz, weil du brauchst jetzt Mineralwasser. Das heißt, du nimmst ein Longdrinkglas, machst da viel Eis rein, double strains diesen Basilikum-Zitronen-Zucker-Mix da rein und gießt das mit ungefähr der doppelten Menge. Also wenn du so ein, weiß nicht, 6-7 cl Flüssigkeit hast, machst du 10 oder 15 cl eiskaltes Mineralwasser drauf, je nachdem, wie intensiv du das haben willst, und rührst das einmal um. Dann hast du eine erfrischende grüne Basilikumlimonade. Nur Natur. Geil. Ohne alkoholfreien Gin.
Ich wollte es gerade sagen.
Geil. Ihr habt alles richtig gemacht im Leben. Ihr seid gut.
Sehr schön. Dann noch die letzte Kategorie, die nennt sich Props.
Props.
Wir haben ja schon viel Props an jede Menge Leute gegeben. Wow. Aber jetzt geht es nochmal drum, hast du ein Buch, was du Unternehmern oder Gründungsinteressierten empfehlen kannst?
Das möchtest? Hast du mir ja tatsächlich, weil du hast mir das so 4 Sekunden vor Podcast gerade mal erwähnt. Hast gesagt, kennst du eigentlich ein Buch? Ist, was? Und jetzt, das
ist jetzt aber schon über 2 Stunden her.
Ja,
aber
wir haben ja geredet. Ich bin kein Delfin, also ich kann nicht mit der einen Seite mit dir reden und mit der anderen über das Buch nachdenken. Und dann habe ich so überlegt, dann habe ich zum einen zu meiner Stande gesagt, ich habe lange nicht mehr so richtig viel Unternehmerbücher gelesen, so ab und zu so ein paar, also viele, ich habe früher extrem viel, ich habe so viele Bücher gelesen, glaube ich, also, aber ist alles so lange her. Und dann habe ich so überlegt, was hat mich denn tatsächlich am meisten beeindruckt? Und da muss ich sagen, weil ich finde ja so Managementliteratur und so, also das ist schon manchmal natürlich inspirierend, da gibt es immer ganz viel so, natürlich immer so Punkte, die man so rausgreift, aber oft denkst du auch, jetzt habe ich 300 Seiten gelesen und eigentlich war der Punkt ganz klar, es waren diese 4 Punkte, auf die ich achten sollte, aber gut, das Buch muss ja auch verkauft werden und ja. Ich verstehe die Beispiele, aber dann habe ich so überlegt, was hat mich denn wirklich beeinflusst? Und das mag jetzt vielleicht banal erklären und das muss man sicherlich für seine Branche übersetzen. Das ist vielleicht der Traum. Und ich habe früher alleine am Schlump gewohnt in meiner kleinen, sehr unordentlichen Einzimmerwohnung, Junggeselle, wie sich das gehört. Und habe dann immer, weil mein Lebensrhythmus bestand ja daraus aus Arbeiten, früher noch die Ausbildung, dann relativ schnell im Atlas, zwischendurch nochmal ein Jahr in so einem Zigarrenclub an der Bar. Und ich habe da immer so rumgehangen und dann meist zwischen aufstehen und ins Café gehen, um Kaffee zu trinken und dann zur Arbeit zu gehen, weil Frühstück war immer außer Haus, weil man hatte eh nichts im Kühlschrank, außer was trinkt halt immer gut. War dann meist so 1-2 Stunden so rumhängen in der Wohnung, so um so wach zu werden und so mal einen Kaffee zu kochen und so. Und dann habe ich immer im Schumanns geblättert. Und zwar gibt's vom Schumanns 3 Bücher, für mich waren 3 wichtig, denn das Rote hatte vorne und hinten, das ist so die Bibel, hatte halt so ganz viele Geschichten über so diesen Beruf Bartender, aber so ehrenvolle Regeln, so macht das so und so, macht das so und so und so. Und diese anderen beiden, das Schwarze und das Grüne, das waren so großformatige, da waren immer so tolle Geschichten, unter anderem auch die Geschichte vom guten Löwen, Le Bon Lion, deswegen heißt die Bar hier Le Lion.
Okay.
Da waren so ganz viele, ja, literarische Geschichten über so Bars und Trinken und deren Impact, so, es hat einfach, also es waren einfach tolle, also ich habe das immer gelesen, weil mich das so inspiriert. Also einmal fand ich diese How to Build a Bar, so vorne und hinten in dem Rezeptbuch, habe ich immer wieder mir durchgelesen und dachte, okay, darauf musst du achten, darauf musst du achten, darauf musst du achten. Und dieses Träumen von dieser, diese schönen Geschichten, die da drin standen, von diesem Gefühl, was man nachts, was eine Bar so einem geben kann. Und eigentlich, glaube ich, hat mich das am meisten beeinflusst. Also, es ist wirklich was ich ganz viel gemacht habe. Und früher gab es noch nicht so viele Bücher zu dem Thema. Vielleicht wären es dann heute ein paar andere geworden, aber.
Ja, aber schöne Buchempfehlung.
Es ist natürlich meiner Leidenschaft geschuldet. Ja. Nur was ich sagen will, vielleicht liest doch was deine Leidenschaft noch ein bisschen mehr brennen lässt, statt die nächste. Der große Konz für die Steuererklärung 2023. Kannst du später auch nochmal. Scheiß drauf. Kaufst den Steuerberater.
Genau. Gibt es irgendwie ein Lied, was du rauspicken kannst, was dich irgendwie besonders motiviert oder?
Ich muss einmal gucken, wie das heißt. Ich weiß, wie es heißt, aber wer es singt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Achso, ich habe einen Flugmodus drin, gehe nicht. Aber ich glaube, es heißt Somebody Else's Guy. Ich glaube, es ist Joyce. Es ist so ein 70er, 80er Soul-Song.
Okay.
Ist jetzt vielleicht unserem Gespräch geschuldet, der ganzen Erinnerungen, denen ich mich hier gerade deiner wegen. Das war immer der Song im Atlas-Restaurant. Den haben Rainer und ich immer gespielt, wenn wir auf die Bar springen wollten, um zu tanzen.
Okay.
Das haben wir oft gemacht. Wir haben im Atlas richtig viel Party gemacht mit unserem Personal und unseren Gästen. Und ich glaube, wir haben das ein, zwei Mal die Woche gemacht. Und das war der Song, wenn der lief, das war so ein Lockruf. Wenn ich ihn gespielt habe, wusste Rainer, wir müssen auf den Tresen. Und wenn er ihn gespielt hat, wusste ich, okay, Rainer will, dass wir auf den Tresen tanzen. Das war so ein Somebody Else's Guy. Das war, dann wusste ich, okay, jetzt geht's los.
Ja, das cool. War
eine gute Zeit, ja.
Gut.
Ja.
Wir sind bei 2:10 oder so. Ist auf jeden Fall die mit Abstand längste Podcast-Folge.
Ist ja schön im Internet, weißt du, es kostet nichts, man stellt das denn. Wer es hören mag, hört es und wenn nicht, ja. Dir nicht.
Aber Podcast-Berater sagen ja immer, mach kurze Folgen, mach kurze Folgen.
Ja, du weißt ja, Berater muss man nicht immer glauben, außer den Finanzierungsberatern. Da muss man also richtig.
Da darf man auch nicht jedem glauben, aber.
Aber den richtigen.
Den richtigen. Ja, vielen Dank. War mir eine mega Ehre. Hat
ebenso.
Richtig Spaß gemacht.
Kann ich nicht anders behaupten.
Gut.
Vielen Dank.
Gerne.
Ciao, ciao. Würde ich sagen, du verdienst dir jetzt noch deinen, oder hast ihn dir schon verdient.
Ja.
Wir gehen jetzt runter. Warte, wie spät ist es? Scheiße, die kommen jetzt in der. Ich muss ihn jetzt noch selber mixen, ist doch keiner da, aber ich weiß, wie es geht.
Sehr gut. Du bist ja auch, wenn. Genau. Der wohl besten Barkeeper Deutschlands.
Ja, glaub nicht alles, was im Stern steht.
Also, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Vorm Komplettabsturz am Riemenreißen, Fallschirmspringer. Mit diesem Zitat von Kollega möchte ich noch einem kleinen pädagogischen Auftrag nachkommen. Und zwar, wenn Alkohol, dann bitte nur in Maßen genießen. Und wenn Alkohol, dann bitte nur qualitativ hochwertigen Alkohol genießen. Pädagogischer Auftrag zu Ende. Ich bin mir sicher, ihr konntet den Real Talk mit Jörg Meyer sowohl im ersten Teil als auch jetzt im zweiten Teil voll und ganz genießen. Es war unterhaltsam, motivierend, inspirierend. Ich möchte das Intro jetzt, das Outro gar nicht länger in die Länge ziehen, sondern ich bin für heute draußen wie nachträgliche Geburtstagsgrüße an den Gin Basil Smash. Er wurde, wie gesagt, vergangenen Montag am 10.07. 15 Jahre jung und wie Jörg so schön sagte, noch 3 Jahre, dann können wir ihn mit in die Bar nehmen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es dann wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin nutzt die Zeit, mixt euch den einen oder anderen Basil Smash. Jörg hat ja hier im Real Talk die Rezeptur verraten, sowohl für eine alkoholfreie als auch die alkoholische Variante. Rezepturen findet ihr auch, das sagte er ja, im Internet mit YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und wenn ihr noch den von Jörg empfohlenen Gin haben wollt, schaut mal auf seinem Online-Handel Trinkabenteuer vorbei. Und bis dahin eine nice, geile Zeit für euch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.